Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, mit Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Tim Kehler. Er ist Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas. Wie steht's um die aktuelle Gasversorgung in Deutschland? Wie lautet seine Einschätzung zu einem Energieembargo? Und wie wird die Gaswirtschaft in Zukunft aussehen? Das alles hört ihr gleich im Interview. Außerdem ist Wolfgang Schnitzer mit dabei. Er ist Geschäftsführer der Schnitzer GmbH aus Mössingen. Sein Betrieb wurde im vergangenen Jahr für sein Heizkostensparkonzept mit dem Best of SHK Award ausgezeichnet. Was dahinter steckt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Die SHK-Show im Handwerkerradio läuft immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews bei Best of SHK-Show. Hallo Herr Dr. Kehler.
Ja, Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Hermannsdörfer.
Herr Dr. Kehler, es wird derzeit vermutlich so viel über Gas diskutiert wie selten zuvor. Natürlich bedingt durch den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischen Ressourcen, sei es Öl oder eben Gas. Jetzt sind wir bald am Ende des Winters. Die Heizperiode könnte jetzt dann langsam vorbei sein. Herr Dr. Kehler, ordnen Sie es doch gerne trotzdem mal ein. Wie sieht es denn aktuell mit der Gasversorgung bei uns hier in Deutschland aus?
Also vielleicht erstmal vorneweg, also der Überfall Putins auf die Ukraine am 24. Februar hat uns als Branche auch extrem schockiert. Also einerseits natürlich menschlich, weil wir auch viele Beziehungen Richtung Russland, Richtung Ukraine auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgebaut haben und keiner mit dieser Eskalation und vor allen Dingen auch dem nachfolgenden Leid gerechnet hat. Und wir damit natürlich auch als Branche vor einer kompletten Neubewertung unseres Geschäfts, gerade auch mit russischen Partnern, stehen. Entsprechend waren in den letzten Wochen auch sehr stark davon geprägt, jetzt hier neue Routen auszufinden, neue Lösungen auszufinden. Wir haben sehr intensiv über die Rolle auch des russischen Gases natürlich Gespräche geführt, die auch weiter natürlich anhalten. Was bei allen Analysen tatsächlich und der Herausforderung muss man sich stellen, herauskommt, ist, wir werden auch in den nächsten Jahren erst noch auf russisches Gas angewiesen bleiben, weil wir sonst die Versorgung Deutschlands und vor allen Dingen auch anderer Nachbarstaaten nicht sicherstellen können. Die gute Nachricht in den ganzen schlechten Nachrichten, die uns in diesen Tagen und Wochen ja ereilen, ist, die Gasversorgung als solches ist stabil. Wir haben auch nicht zuletzt dank des relativ milden Verlaufs des Winters es geschafft, da ohne Blessuren und Einschränkungen durch die letzten Wochen durchzukommen. Und wir gehen auch davon aus, weil die Gasflüsse auch insgesamt stabil sind, dass wir ausreichend Gas in die Speicher im Sommer bekommen, sodass die Heizungskunden im nächsten Winter in jedem Fall auch stabil und sicher versorgt werden. Eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, auch immer wieder zu unterstreichen. Wir haben ja einen sogenannten Notfallplan Gas, in dem auch geregelt wird, wie in einem derzeit nicht absehbaren Notfall mit den verbleibenden Mengen umzugehen ist. Und da gilt in jedem Fall, Heizungskunden sind besonders geschützte Kunden. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass irgendwo eine Heizung dann kalt bleibt.
Ja, Sie haben gerade angesprochen, man wird vermutlich noch mehrere Jahre auf russisches Gas angewiesen sein. Jetzt gibt es im Zuge der Sanktionen, die EU beschlossen hat, viele Maßnahmen. Eine Maßnahme ist jetzt noch relativ neu, dass die EU auf Kohleimporte verzichten wird. Gas und Öl wird allerdings weiterlaufen. Es gibt aber nicht wenige, die fordern ein komplettes Energieembargo. Wie bewerten Sie diese Forderung? Könnte man ein komplettes Gas- oder Ölembargo überhaupt auffangen?
Ja, sehr großes Verständnis für die Forderungen nach einem solchen Embargo. Denn wenn man sich diese Bilder anschaut, die uns ja täglich aus der Ukraine erreichen, dann geht einem das emotional schon sehr nah und man stellt sich natürlich die Frage, welche Möglichkeiten haben wir, dieses Leid, diese Grausamkeiten auch zu beenden? Und Sanktionen sind dann nun mal auch das Schwert, mit dem wir als Wirtschaftsnation auch arbeiten können und durchaus ja bereits auch erfolgreich arbeiten. Also die SWIFT-Sanktionen hinterlassen Spuren in der russischen Wirtschaft, die sich jetzt so nach und nach auch entfalten. Energie ist für Russland natürlich das wichtigste Exportgut. Für uns ist auf der Seite das russische Erdgas da ein ganz zentraler Importfaktor. Und dementsprechend ist eine Diskussion um ein Erdgasembargo in jedem Fall naheliegend. Allerdings muss man hier sehr sorgfältig überlegen, ob der Schaden, den ein solches Embargo auf unserer Seite anrichten würde, nicht möglicherweise deutlich größer wäre, als es bei den Russen der Fall wäre. Erdgas spielt für die russischen Exporte eine wichtige Rolle. Allerdings sind andere Rohstoffe, insbesondere Erdöl, deutlich wichtiger auch noch für die Staatseinnahmen und damit auch für die Finanzierung des Putin-Regimes. Auf der anderen Seite ist in Deutschland Gas für die Industrie ein ganz zentraler Energiefaktor. Es ist der wichtigste Energieträger der Industrie. Und wenn man sich dann anschaut, wo Gas tatsächlich in den verschiedenen Prozessschritten auftaucht, dann stellt man plötzlich fest, das ist so tief verwurzelt in allen industriellen Produktionsprozessen, dass man ein Embargo, und das würde die Industrie und gerade in Süddeutschland die Industrie zuerst treffen, man komplette industrielle Lieferketten und Wertschöpfungsketten auch lahmlegen würde. Dazu kommt, wir dürfen es in Deutschland nicht isoliert betrachten. Wir haben Nachbarstaaten, die sind noch deutlich stärker von russischem Gas abhängig. Nehmen wir die Tschechische Republik, nehmen wir Ungarn, nehmen wir die Slowakei, aber vor allen Dingen auch die Ukraine, die auch durch sogenannte Reverse Flows dann versorgt wird, dürften unter einem solchen Embargo noch deutlich stärker leiden, weil dort die Abhängigkeiten von russischem Gas noch größer sind. In der Gesamtbewertung gehen wir davon aus, dass die Schäden, die in der deutschen Wirtschaft entstehen würden, so enorm wären, dass sie der Wirkung eines solchen Embargos nicht im Verhältnis stehen. Also das heißt, wir würden uns am Ende mehr schaden, als wir tatsächlich einen Hebel auf Russland ausüben könnten.
Okay, dann drehen wir den Spieß doch mal um. Es gab ja vor 2 Wochen etwa auch schon eine Ansage aus Russland, dass für Gas nur noch Rubel bezahlt werden sollte. Das wurde dann wieder ein bisschen aufgeweicht. Also da hat sich diese Drohung, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf, hat sich dann letztendlich nicht bewahrheitet. Wir bleiben weiterhin bei Euro bzw. Dollar. Sehen Sie trotzdem die Gefahr, dass auch Putin mal jetzt symbolisch den Gashahn einfach zudrehen könnte?
Also die Ankündigungen haben uns natürlich da schon irritiert. Es war ein Versuch Putins, die Europäer und auch die Wirtschaft zu spalten. Da hat die europäische Politik sehr klar Geschlossenheit auch bewiesen und ein klares Signal gesendet, dass weiterhin die Verträge so zu erfüllen sind, wie sie auch festgeschrieben sind, nämlich dass man in Euro und Dollar bezahlt und das ist weiterhin auch der Status quo. Die deutschen Gashändler bezahlen ihre Lieferungen mit den Währungen, die im Vertrag auch festgehalten sind. Also hier merkt man schon, dass die europäische Geschlossenheit wirkt und ja, es gab da ein gewisses Zurückrudern an der Stelle und jetzt hat man eine Lösung gefunden, die so gesichtswahrend für Putin ist, dass er zumindest seinen eigenen Leuten auch glaubwürdig machen kann, dass in Rubel gezahlt wird. Aber seien Sie versichert, die Gaslieferungen werden in Euro bezahlt. Diese Euro-Guthaben sind bei der Zentralbank dann auch erstmal so festgelegt, dass man da nichts erstmal mit anstellen kann.
Jetzt kann man über ein Gasembargo, über ein Energieembargo diskutieren. Gibt es Pro-Argumente, Kontra-Argumente? Klar ist aber, dass sich auch in Zukunft die Gaswirtschaft neu aufstellen muss, dass da neue Wege geben wird. Sie haben mit dem Verband Zukunft Gas eine Handlungsempfehlung aufgestellt. Gasumstieg jetzt ist der Titel. Beschreiben Sie es doch gerne mal. Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie da vor? Worum geht es in dieser Handlungsempfehlung?
Also die Botschaften, die wir auch aus Russland erst empfangen haben, deuten in jedem Fall darauf hin, dass wir die Abhängigkeit der Gaslieferungen reduzieren müssen. Wir müssen andere Wege finden. Was wir nicht sehen, ist, dass wir aus dem Gas aussteigen. Also wir wollen umsteigen, weil wir brauchen für die Energiewende Gas. Wir brauchen einen Energieträger, der durch Leitungen transportiert werden kann. Wir haben jeden zweiten deutschen Haushalt mit Leitung verbunden und vor allen Dingen auch knapp 2 Millionen Gewerbe- und Industriebetriebe. Das heißt, wir sind extrem tief verwurzelt und verankert über ein Netz, was jetzt bald fast über 200 Jahre auch entwickelt wurde. Und das ist ein Vorteil, den sollte man nicht so leichtfertig über Bord werfen. Deswegen sagen wir, wir müssen hier neu denken, wir müssen umdenken. Das ist zuvorderst natürlich erstmal die Frage auch der Effizienz, also dass wir weniger Gas verbrauchen. Hier ist sicherlich auch das Handwerk gefragt, mit entsprechenden Maßnahmen den Gasverbrauch zu reduzieren. Also das heißt, dass ich in den Gasheizungen heute Erneuerbare einbinde über Solarthermie, über Hybridsysteme, dass ich schlichtweg das System, was ich heute habe, ein bisschen effizienter mache. Da kann man in diesem Sommer schon anfangen mit Wartung oder hydraulischen Ableich. Das sind Sachen, die ja schnell und unkompliziert schon nennenswerte Lösungen auch bringen. Auch Digitalisierung wird in jedem Fall eine Rolle spielen, den Gasverbrauch zu reduzieren. Also wenn ich über Home-Management-Systeme und ähnliche Sachen intelligente Thermostate einbinde, intelligente Heizungssteuerung einbinde, dann habe ich auch Werkzeuge in der Hand, ohne dass ich jetzt aus dem Gas aussteige, dass ich den Verbrauch reduziere. Das Zweite, das ist etwas, was wir als Gaswirtschaft organisieren müssen, ist, dass wir neue Quellen erschließen müssen. Das geht jetzt kurzfristig erstmal mit dem Flüssiggas. Hier werden in Deutschland LNG-Terminals aufgebaut, dass wir an diesem großen weltweiten Markt auch uns beteiligen können. Das hat Deutschland tatsächlich ein bisschen liegen lassen über die letzten Jahre. Zum Glück geht das jetzt mit großer Geschwindigkeit und Intensität los, sodass wir wahrscheinlich in 2-3 Jahren schon erste Erfolge auch nennenswert auch beobachten können. Wir müssen die heimische Förderung durchaus weiter im Auge behalten. Wir haben ja weiter Gasquellen in Deutschland. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir haben noch eine weitere heimische Quelle. Das ist das Biogas. Ja. Da ist durchaus einiges an Potenzial. Das wird nicht alles Gas ersetzen, aber es wird sicherlich auch dazu beitragen, die Unabhängigkeit zu vergrößern. So, dann haben wir als dritten Baustein unseres Gasumstiegs gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzes natürlich die Aufgabe, das Gasnetz, was heute ja Methan, was Erdgas transportiert, so umzurüsten, dass wir zukünftig damit Wasserstoff transportieren werden. Mhm. Technisch sehen wir, ist das alles machbar. Auch die Heizungshersteller werden ja ab diesem Jahr auch anfangen, die ersten Hydrogen-Ready-Geräte auszuliefern. Das heißt Heizungen, die auch auf Wasserstoffbetrieb umrüstbar sind, so dass wir auch mit dem Gasnetz auf eine klimaneutrale Zukunft vorbereitet sind. Und wir arbeiten jetzt auch an einem Fahrplan, wie das Ganze sich dann auch in die Zukunft umsetzen lässt.
Alles klar, das heißt, ich höre schon raus, Gas wird weiter, auch in der Zukunft, einer der wichtigsten Energieträger bleiben, durch verschiedene Quellen, die es zu erschließen gibt, sei es jetzt Biogas oder sei es LNG. Das heißt, jeder, der jetzt auf Gas setzt, der kann sich auch sicher sein, dass Gas zukunftsfähig bleibt. Ich kriege es aus dem Handwerk mit, wenn ich mit SAK-Lern aktuell spreche, da ist die Unsicherheit gerade bei vielen Kunden sehr groß. Viele wollen sofort umsteigen auf Wärmepumpe, auf Solarthermie, auf Kombilösungen. Was sagen Sie diesen Leuten, die jetzt gerade unsicher sind? Gas hat eine Zukunft?
Da kann man in jedem Fall starkes und großes Vertrauen haben. Wie gesagt, das Gasthema in Deutschland ist ja über wie gesagt, bald 200 Jahre auch gewachsen. Und eine ganz einfache Überlegung, glaube ich, sollte da auch ein starkes Argument auch bieten. Wenn ich mir anschaue, wie viel Energie in Deutschland verbraucht wird, dann stellt man fest, dass ungefähr nur ein Fünftel derzeit Strom ist. 4/5, also 4 von 5 Teilen, sind andere Energieträger. Energieträger, die was speichern können. Und diese Speicherbarkeit ist etwas, was wir im Gassystem ja sehr gut auch darstellen können. Wenn ich zukünftig Wasserstoff dann auch einbinde, kann ich auch Erneuerbare besser speichern. Weil wir haben ja weiterhin auch in der im Strombereich die Frage, wie gehen wir mit der Dunkelflaute um? Wie kriegen wir auch diese hohen Energiebedarfe an einem kalten, dunklen Wintertag gedeckt? Und an der Stelle sehe ich derzeit keine Alternative zu, wir nennen es Moleküle, zu gasförmigen oder flüssigen Energieträgern, die dann einfach auch diese Lastspitzen abdecken. Also Deutschland, und das ist auch im Übrigen Strategie der Bundesregierung, Strategie auch der Europäischen Union, wird auf Moleküle, also auf Wasserstoff setzen. Und da sind wir natürlich sofort wieder beim Gassystem. Und von daher Habe ich da überhaupt keinerlei Zweifel. Ganz im Gegenteil, Gas hat eine Zukunft. Sonst würde ich hier auch nicht arbeiten.
Herr Dr. Kehler, lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht auch ein persönliches Fazit ziehen. Es sind herausfordernde Zeiten. Es sind Zeiten mit großen Krisen in der Welt, sei es Corona, sei es jetzt der Krieg in der Ukraine, sei es die Klimakrise, in der wir ja auch drinstecken. Wie blicken Sie persönlich in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre? Was wünschen Sie sich? Wie sind Ihre Zukunftsperspektiven?
Sie haben es richtig beschrieben. Also wir stolpern von einer Krise in die nächste. Und man ist ja immer wieder dann auch überrascht, in welchem Umfeld man sich dann wiederfindet. Für mich persönlich ist in jedem Fall die Frage des Klimaschutzes der langfristige Pfad, an dem man sich orientieren muss. Das ist nicht eine kurzfristige Krise, wo wir auch eine kurzfristige Lösung erwarten und hoffen können, sondern das ist eine Generationenaufgabe, über die wir wirklich über mehrere Jahrzehnte auch arbeiten müssen. Von daher gehe ich davon aus, dass uns das Thema wirklich langfristig auch begleiten wird. Auf die CO2-Reduktion müssen wir uns alle einstellen. Da hilft aber nichts, wenn man jetzt vor der Schlange da erstarrt und nur in die Zukunft starrt, sondern wir müssen im Grunde genommen nächsten Montag anfangen. Das ist ja auch die Stärke des Handwerks, dass man wirklich mit der Hand am Arm da Lösungen auch schaffen kann. Und deswegen, also jetzt anfangen, Effizienz nach vorne zu bringen, ist in jedem Fall der richtige Weg. Und ich glaube, das honorieren am Ende auch die Kunden, dass sie mit pragmatischen Lösungen dann auch auf diese Reise in Richtung Klimaschutz, Richtung Klimaneutralität gebracht werden. Wir als Gasbranche stehen da in jedem Fall an der Seite, um dann in Zukunft auch die klimaneutralen Energieträger bereitzustellen.
Herr Dr. Kehler, dann sage ich vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank fürs Gespräch, für die spannenden Eindrücke. Wünsche Ihnen alles Gute. Nochmal herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für das gute Gespräch. Dankeschön.
Hallo, Herr Schnitzer.
Hallo, grüße Sie.
Herr Schnitzer, zu Beginn, vielleicht wollen Sie Ihren Betrieb, die Schnitzer GmbH, einmal kurz vorstellen. Was machen Sie, in welchen Bereichen setzen Sie Ihren Schwerpunkt?
Also die Firma Schnitzer GmbH hat den Sitz in Mössingen, das ist im Landkreis Tübingen. Uns gibt es seit 1954. Wir sind die dritte Generation. Also mein Opa hat es aufgebaut, mein Papa, wenn man in der Firma ist, mit 82 weitergeführt. Und ich bin jetzt auch seit fast 30 Jahren in der Firma tätig als Geschäftsführer. Wir haben über 70 Mitarbeiter, haben in Hechingen, das ist im Landkreis Balingen, auch noch eine Filiale, die Firma KDS, mit über 25 Mitarbeitern. Wir sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben verschiedene Abteilungen. Einmal die Sanitär-Badabteilung. Wir machen ca. 120 Komplettbäder, dann Heizung, Solar, Elektrotechnik, Photovoltaik ist momentan ein starkes Thema, Bauflaschenerei und Bedachungen. Ja. Ja, des Weiteren legen wir sehr großen Wert auch auf die Ausbildung. Momentan bilden wir hier in Mössingen 12 Lehrlinge aus, in Hechingen 6. An den Berufen Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Elektrotechnik, Blechner, Dachdecker sowie Bürokauffrau und Bürokaufmann.
Schön, Sie stellen sich breit auf, Sie blicken auf eine gute Firmenhistorie zurück. In dritter Generation führen Sie mittlerweile den Betrieb und entwickeln ja auch immer neue Projekte, sind an neuen Strukturen dran. Sie sind im vergangenen Jahr von meinen Kollegen von der Fachzeitschrift SI mit dem Best of SHK Award für ein innovatives Heizkostensparkonzept ausgezeichnet worden. Herr Schnitzer, was steckt denn da genau dahinter? Was machen Sie anders als Ihre Kollegen?
Wir versuchen mit dem Heizkostensparkonzept, wir sagen immer den Maßanzug, das heißt das richtige Heizsystem mit Zukunft für den Kunden, für sein Eigenheim zu kreieren, zu ermitteln. Das machen wir so anhand von seinen individuellen Wünschen und Zielen. Das heißt zum Beispiel, Kunde will weg von Öl oder Gas. Mhm. Der Kunde will kostenlos Wärme der Sonne, Solar oder Photovoltaik nutzen. Oder er will umweltfreundlich und CO2-frei heizen. Und dann auch noch die Heizkostenabrechnung der letzten 3 Jahre und die Gegebenheiten bei der Bestandsaufnahme seines Hauses erarbeiten wir dann das Heizkostensparkonzept. Mhm. Daraufhin zeigen wir dem Kunden rechnerisch und auch anhand eines Diagramms, was ihn die Heizung voraussichtlich in den nächsten 20 Jahren kostet. Es werden verschiedene Heizsysteme, die in Frage kommen können, miteinander verglichen, immer aufgeschlüsselt, was sind die Investitionskosten, die voraussichtlichen Heizkosten, die Wartungskosten und eventuell bei Gas und Öl die CO2-Bepreisung, gerechnet auf eine Lebensdauer einer Heizung von 20 Jahren.
Aha.
So sieht der Kunde genau, was ihm seine Heizung mit allem, was dazugehört, in den nächsten 20 Jahren kosten würde. Wenn wir sagen immer, nicht die Heizung kostet das Geld, sondern das Heizen kostet Geld. Das ist unser Motto.
Ja, das stimmt natürlich. Das heißt, der Kunde, der kommt zu Ihnen, Sie besprechen erstmal, was sind so die eigenen Wünsche, wo möchte, wie Sie sagen, möchte er eher ganz CO2-schonend heizen, möchte er eher auf Pellets setzen, auf Wärmepumpe, möchte es kombinieren. Dann entwickeln Sie da verschiedene Konzepte und zeigen dem Kunden im Endeffekt dann am Ende, mit der Wärmepumpe kostet es so viel, mit einer Gasheizung kostet es über die 20 Jahre so viel. Das heißt, es ist ganz transparent zu erkennen für den Kunden, so viel zahle ich im Endeffekt für die Heizung und für das Heizen.
Ja, genau. Weil, sag mal, wenn man nur die Investition mal anschaut, die ist oftmals bei einer Wärmepumpe oder bei einer Pelletsheizung sehr viel höher, wie zum Beispiel bei einer normalen Öl- oder Gasheizung.
Mhm.
Aber dann kommen ja die Zuschüsse dazu und die Energiekosten und die Wartungskosten. Wenn man das alles über 20 Jahre rechnet, wird dann, und das dann im Diagramm sieht, dann sieht man eigentlich, dass eigentlich so eine Pelletsanlage oder eine Wärmepumpe mit PV viel günstiger ist, wie jetzt wegen mir eine bestehende Brennwertanlage als Beispiel.
Ja.
Und das können wir dem Kunde genau zeigen und er sieht es dann und für ihn ist es auch sehr schlüssig dann.
Wie kommt es bei Ihren Kunden an? Es ist ja nicht üblich, dass man so eine genaue Kalkulation bekommt, dass man wirklich sieht, okay, was muss ich rechnen für die nächsten 20 Jahre? Wie reagieren Ihre Kunden darauf?
Also manche sind verblüfft. Wir machen als erstes immer einen Kennenlerntermin. Das heißt, der Kunde ruft bei uns an und da geht man normalerweise davon aus, dass wir erst zum Kunde kommen. Dann sagt unsere Dame am Telefon, er soll zu uns kommen, muss aber dann mitbringen die Energieabrechnung der letzten 3 Jahre. Seine Wünsche und Ziele bekommt er von uns in eine Liste, wo alles draufsteht, was er gerne hätte. Und dann ist ein Vororttermin bei uns in der Ausstellung. Dann wird das alles durchgesprochen. Wir zeigen ihm dann auch das Heizkostensparkonzept, wie wir da vorgehen. Und dann gibt es eine Bestandsaufnahme. Und dann geht der Meister zurück, tut alles ausrechnen, tut das Angebot erstellen. Der Kunde kommt wieder und dann wird es genau besprochen am Bildschirm. Anhand vom Angebot und vom Heizkostensparkonzept kann er dann genau entscheiden, ich möchte jetzt eine Brennwertanlage, möchte eine Pelletsanlage oder eine Wärmepumpe. Mhm. Man muss immer auch die Gegebenheiten vom Haus ja auch sehen. Passt ja nicht immer alles. Wärmepumpe, keine Fußbodenheizung, wird schon mal schwierig.
Wenn wir jetzt mal noch auf die aktuelle Situation schauen, es ist ja eine ganz schwierige Situation, auch für das SHK-Handwerk. Viele Kunden sind unsicher, ob des Krieges in der Ukraine, was jetzt die Heizung mit Gas anbelangt oder auch die Ölheizung. Die Kosten sind enorm gestiegen in diesen Bereichen. Hilft das Heizkostensparkonzept in dem Bereich jetzt noch mehr, dass man noch deutlicher macht, okay, wenn du auf die Wärmepumpe setzt mit Solarthermie, dann bist du in den nächsten Jahren deutlich günstiger, als wenn du weiter bei Gas bleibst. Spielt es da jetzt auch ein bisschen mit rein?
Das Heizkostensparkonzept spielt einen kleinen Teil dazu rein, aber die Kunden kommen alleine schon, weil die Energiepreise so stark gestiegen sind, auf uns zu und sagen, sie möchten unabhängig werden von Öl und Gas. Und generell unabhängig werden von den Energiekonzernen. Also durch die gestiegenen Energiepreise sind die Anfragen nach regenerativen Heizsystemen und Photovoltaik bei uns sehr, sehr stark gestiegen.
Mhm.
Also wir können uns kaum noch retten. Letztes Jahr hat unser Zulieferer, könnten wir ab Oktober keine Pelletsanlagen mehr einbauen, weil wir keine mehr bekommen haben.
Mhm.
Das ist ein bisschen das Problem. Also schwierig momentan ist nur die Materialbeschaffung, die lange Lieferzeit und eigentlich auch die extrem hohen Preissteigerungen, was momentan am Markt ist.
Das macht eine Prognose für das Geschäftsjahr natürlich schwierig, aber vielleicht schauen wir zum Abschluss trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft. Die Auftragsbücher, die sind ja voll. Es mangelt definitiv nicht an Arbeit im SHK-Handwerk. Herr Schnitzer, wie schauen Sie in die nächsten Monate? Was stellen Sie für eine Prognose?
Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich bin eh ein positiver Mensch. Also ich sage, momentan sind ja auch, wie Sie schon gesagt haben, die Auftragsbücher so voll wie eigentlich noch nie bisher. Egal was für ein Bereich, ob es jetzt Bad ist oder Heizung sowieso, aber auch Spengler und Bedachung, Elektro-PV. Wir können uns also fast nicht retten. Wir müssen das richtig gut organisieren, dass wir auch alle Kunden zufriedenstellen. Die Kunden investieren, bauen und renovieren. Ich denke, dass es dieses Jahr so bleiben wird. Was uns, wie gesagt, einen Strich durch unsere, sagen wir mal, unsere Bilanz machen könnte, ist, wenn wir halt entsprechend das Material nicht mehr herbekommen und die Arbeit wäre da, der Mitarbeiter ist auch da und wir haben kein Material zum Einbauen. Dann haben wir ein riesiges Problem. Und da hoffe ich
Das
natürlich,
stimmt.
dass das nicht eintrifft.
Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen Team weiterhin alles Gute, dass es weiterhin ein gutes Jahr für Sie bleibt und ja, auch gut dann weitergeht. Und deshalb vielen Dank für das Interview, Herr Schnitzer. Schöne Grüße nach Mössingen und viele Grüße ans Team.
Vielen Dank, bedanke mich auch für das Interview. Schöne Grüße zurück. Tschüss.
So, und ich sag vielen lieben Dank an Dr. Tim Kehler und an Wolfgang Schnitzer für diese beiden Interviews. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar oder einfach eine Weiterempfehlung. Ich wünsche euch jetzt schöne Osterfeiertage, ein schönes Wochenende. Falls ihr es nach Ostern hört, einfach einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.